Es gibt ja Aussagen, die passen wie die Faust aufs Auge. Also die sind so richtig in eine Lebenssituation hineingeschrieben und man denkt sich, die sind ja nur für X oder Y passend gesagt worden. Gerade dann, wenn man daran denkt, dass es in Deutschland eine Kugelschreiberverordnung gibt. Ich weiß nicht, ob ihr da schon von gehört habt, dass es die gibt. Da ist geregelt, welche Kugelschreiber in öffentlichen Gebäuden liegen und dann gibt es Sicherheitsbestimmungen dafür. Denn es könnte ja sein, dass jemand wider Erwarten so fest auf den Kugelschreiber hinten drückt, dass der vorne aufschießt, die Mine quer durch den Raum und den Sachbearbeiter am anderen Ende des Raumes ersticht. Ist alles schon vorgekommen, wie wir alle wissen. Es gibt natürlich auch eine Verordnung in Deutschland für die Benennung von Brötchen. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, ob die Weltmeisterbrötchen schon mal irgendwo um was gekämpft haben, warum sie Weltmeister geworden sind, aber es gibt eine Verordnung, die regelt, warum die Weltmeisterbrötchen heißen dürfen. Oder noch eher, warum ein Roggenbrötchen ein Roggenbrötchen ist und wie viel Dinkel in einem Dinkelmischbrötchen sein muss, damit es ein Dinkelmischbrötchen und kein reines Dinkelbrötchen ist. Also auch das gibt es. Und dann habe ich noch davon gehört, dass es in einzelnen Kleingartenvereinen Regelungen gibt über die Größenverhältnisse und die Form und Ausgestaltung von Gartenzwergen, damit sie den Nachbarn nicht belästigen oder einen Schatten auf den Rasen werfen. Also wir merken, in Deutschland ist alles, aber auch wirklich alles geregelt. Und dann kann man ja eigentlich nur darauf kommen zu sagen, die Jahreslosung für 2025, sie muss für uns Deutsche geschrieben worden sein. Danke, Paulus, dass du an uns gedacht hast, als du das aufgeschrieben hast. Wir sind doch Weltmeister im Prüfen, oder? Was prüfen wir nicht alles? Unser Auto muss regelmäßig zum TÜV und wird da geprüft. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, wenn ihr hier mal die elektrischen Geräte anschaut, die hier im Haus stehen. Die haben alle ein Prüfsiegel, denn auch die elektrischen Geräte hier in einem öffentlichen Gebäude werden geprüft. Auch unsere Sicherheitsschilder, Notausgangsschilder werden geprüft. Also wenn ihr mal in den Sicherungskasten guckt, dann seht ihr da an den entsprechenden Sicherungen auch da so eine kleine Plakette an den Feuerlöschern und so weiter. All das ist geprüft worden. Stiftung Warentest sagt uns, was im Leben gut ist und was nicht so gut ist. Wie viele Siegel für Dinge, die besonders gut schmecken, gibt es. Und wenn dann irgendwie schon auf dem Etikett, das mittlerweile eingedruckt ist, dass da irgendwas jährlich DLG prämiert ist, da fragt man sich doch auch, prüfen die das eigentlich noch oder haben die sich das einfach nur überlegt, das immer drauf zu drucken? Weil so ein Siegel muss doch aufgeklebt sein, sonst ist es doch nichts wert. Also unser Leben ohne Prüfung, da würde echt was fehlen. Wie gut, dass Paulus uns daran erinnert, unser urdeutsches Kulturgut zu pflegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese neue Jahreslosung anschaust. Prüft alles und behaltet das Gute. Meistens ist das mit den Jahreslosungen ja so ein Ding, so ein mehr oder weniger griffiger Vers. Das wird dann ja auch immer, habe ich das Gefühl, ausgesucht, ob das, also muss dann ja auch abgesprochen sein, damit sich auch alle Christen in Deutschland darunter vereinigen können. Dann darf das mal aus der Lutherbibel sein oder in diesem Jahr aus der Einheitsübersetzung. Manchmal noch so ein Mischmasch aus allem, sodass es irgendwie halt gut klingt für das Jahr. Nicht besonders lang in der Regel. Und wenn es nicht irgendwie hängen würde oder man sich irgendwelche Sachen mitnehmen würde, wo es draufsteht, ganz ehrlich, wir würden es doch auch relativ schnell wieder vergessen, oder? Was die Jahreslosung ist. Und als ich den Vers letztes Jahr irgendwann mal gelesen habe, da kam das erste Mal so ein Hinweis auf 2025 und dann die Jahreslosung. Und dann habe ich gedacht, na, das wird ein spaßiges Jahr werden mit dieser Jahreslosung. Dieser Vers passt doch in unsere Zeit eben wie die Faust aufs Auge. Alles soll geprüft und hinterfragt werden. Es gibt für alles, und das geht jetzt nicht nur um Autos und Leitern und keine Ahnung was, alles muss geprüft und hinterfragt werden. Wir sind doch dazu erzogen worden, kritische Geister zu sein. Uns nicht einfach irgendwas vorsetzen zu lassen, sondern nochmal zu überlegen, ist es denn wirklich wahr? Und in Zeiten von Fake News sind wir dann natürlich nochmal viel mehr drauf getrimmt worden, weil wir wissen, wie schnell kann man denn mit irgendwelchen Meinungen hinters Licht geführt werden. Und dann gibt es die Stimmen in unserem Land, die sagen, die meisten prüfen viel zu wenig, ihr müsst viel mehr hinterfragen, ihr müsst noch viel kritischer sein als kritisch. Alles wird einfach ungeprüft übernommen, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich glaube, auch für die ist ja vielleicht was dabei, oder zumindest denkt man für sie, wer was dabei prüft. Alles. Wir nehmen das so mit. Leider ist es ja oft mit den Jahreslosungen so, dass man diesen Vers liest und sich dann gar keinen Gedanken darüber macht, warum steht er denn eigentlich da? Denn auch wenn es so klingt, als wäre das ein Vers für uns Deutsche, Paulus hat keinen Brief an die Germanen geschrieben. Er hat einen Brief an die Thessalonicher geschrieben und die wohnen nicht im Solmsbachtal. Also ist ja die Frage, was hat sich denn Paulus eigentlich dabei gedacht, als er diesen Vers damals an die Thessalonicher geschrieben hat? Ist dieser Vers vielleicht mehr als irgendwie ein schöner Kalenderspruch oder Glückskeksinhalt? Was ist das Ursprüngliche, was hinter diesem Vers steckt? Und dabei wollen wir das jetzt heute mal probieren, ob wir das hinkriegen, ob wir der eigentlichen Absicht auf den Grund gehen können und trotzdem nicht vergessen, was das Ganze dann auch mit uns zu tun haben könnte. Ein großer Spagat, aber bei so einem kurzen Vers vielleicht ganz gut möglich. Hier ist der Vers nochmal, prüft alles und behaltet das Gute, 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Und anhand von drei Fragen wollen wir uns der Jahreslosung nähern und dabei einige Entdeckungen anstellen. Nämlich die Fragen, was sollen wir eigentlich prüfen, was ist das Gute und wie behalten wir das Gute? Also zunächst mal, was sollen wir prüfen? Ja, es ist ja erstmal ein ganz allgemeingültige Aussage, prüft alles und das Gute behaltet. Das könnte an jedem Lebenshilferatgeber so drinstecken und da ist ja auch erstmal ein grundsätzlicher Wahrheitsgehalt. Also wenn ich in den Supermarkt gehe und vor dem großen Apfelregal stehe und sage, ich habe mich schon mal entschieden, ich will jetzt diese oder jene Sorte Äpfel haben, natürlich gucke ich mir die Äpfel erst nochmal an. Also ich wiege die jetzt nicht ab und messe die ab, aber man guckt sich das ja trotzdem an. Welcher sieht denn schön aus? Welcher ist denn schön rot? Welcher ist schön rund? Ah, der hat schon so einen kleinen Platz, den lasse ich lieber mal da liegen und so weiter und so fort. Natürlich prüfe ich, nehme das in den Korb, das Gute behalte ich, so die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Prüft alles und behaltet das Gute. Allerdings gibt es jetzt ja mit dem Umgang der Bibel eine Grundregel, die absolut entscheidend ist, und das ist mit das Erste, was wir im Studium gelernt haben, diese Regel zu beachten, wenn wir an Bibeltexte drangehen. Und ich glaube, die meisten Jahreslosungen sind leider so eingestellt, dass sie diese Grundregel nicht beachten. Meistens sind das ja einzelne Verse aus dem Zusammenhang gerissen, am allerbesten noch Halbverse. Und das Problem ist ja, dass nichts in der Bibel ohne Umfeld steht. Selbst der kürzeste Brief hat mehr als einen Vers. Und selbst der kürzeste Psalm, nein, das stimmt nicht, Psalm 117 hat ja tatsächlich nur einen, aber also es ist immer in einem Kontext mit drin. Und von daher ist die Grundregel, Kontext ist King. Also der Kontext ist König, das ist das Entscheidende. Wir können keinen Vers ohne den Kontext verstehen. Und versuchen wir uns jetzt also mal in den Kontext der Gemeinde in Thessaloniki, in Thessalonich zu versetzen. Paulus ist ja in dieser Stadt in Griechenland nur sehr, sehr kurz gewesen. Es ist die Missionsreise, wo das Evangelium nach Europa kommt. Paulus war ja in Kleinasien, der heutigen Türkei, unterwegs und dann bekommt er diese Vision nachts, wo am anderen Ende des Meeres ein Mann steht und zu ihm winkt und sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann macht sich Paulus auf den Weg über das Meer, kommt in die Stadt Philippi und dort macht er das wie immer, geht in die Synagoge, verkündigt dort den Juden zuallererst die gute Nachricht von Jesus. Die sind nicht so besonders erfreut. Dann gibt es Aufruhr in der Stadt. Paulus kommt ins Gefängnis. Da ist diese Episode mit dem nächtlichen Worship-Abend im Gefängnis. Dann Erdbeben, die kommen wieder frei. Und dann geht Paulus an den Fluss dort, trifft auf die Tuchmacherin Lydia und die sich dort mit ihr treffen. Die Gemeinde wächst. Und trotzdem bleibt es da mit Aufruhr. Und Paulus zieht dann aus Philippi weg, weiter nach Süden in Griechenland und kommt nach Thessalonich, macht es dort genauso wie zuvor auch. Er geht in die Synagoge, aber schon sehr schnell bricht in Thessalonich auch wieder Widerstand und Aufruhr aus. Paulus muss die Stadt sehr schnell bei Nacht verlassen und macht sich auf den Weg Richtung Athen. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 17. Er schickt dann später nochmal Mitarbeiter zurück nach Thessalonich, weil die Gemeinde dort Unterstützung braucht. Denn die jungen Christen, die jetzt dort sind, die junge Gemeinde erlebt den Widerstand, den Paulus eigentlich auf sich gezogen hat, immer noch weiter. Sie wird ganz viel hin und her geschüttelt, unterschiedlichste Meinungen und Lehren treffen da aufeinander. Und Paulus hört davon, ist mittlerweile jetzt noch weiter in den Süden, in Griechenland gezogen, in Korinth. Und von dort aus schickt er einen Brief, einen ersten Brief nach Thessalonich, der sich mit den Herausforderungen in der Gemeinde beschäftigt. Und dieser Brief ist unterwegs, anders als heute ging das nicht von jetzt auf gleich, sondern brauchte eine längere Zeit. Und während Paulus sozusagen darauf wartet, dass der erste Brief ankommt, kriegt er schon noch wieder Meldungen aus Thessalonich, da ist noch mehr passiert. Und er schreibt noch einen zweiten Brief hinterher, der thematisch ähnlich dem ersten ist, aber noch ein paar Spezialmeinungen, Spezialaussagen, Klärungen, Antworten dazu hat. Das sind die beiden Thessalonicher Briefe, die wir heute noch in der Bibel finden. Und wenn wir jetzt den Abschnitt anschauen, aus dem die Jahreslosung entnommen ist, dann sehen wir, dass Paulus hier zum Ende des Briefes ja eine ganze Reihe an Anweisungen weitergibt. Überschrieben in der Lutherbibel Ermahnungen und Grüße. Und wir haben dieses Jahr die einmalige Gelegenheit, uns noch intensiver damit zu beschäftigen, das sogar zu umbeten, denn in der Allianz Gebetswoche, die ja jetzt in dieser Woche vor uns liegt, wird dieser Abschnitt, aus dem die Jahreslosung entnommen ist, auch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Das heißt, wir kommen auch Stück für Stück noch näher in diesen Kontext mit hinein. Es sind Anweisungen, die das Miteinander in der Gemeinde betreffen, die aber auch zu theologischen Aussagen nochmal Ratschläge weitergeben. Und der Kontext, der direkte Kontext für die Jahreslosung, das sind die Verse 19 bis 22 in 1. Thessalonicher 5, diese Ratschläge. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und hier kommen wir der Jahreslosung ein Stückchen mehr auf die Spur und merken, dass alles eben nicht alles im Sinne von alles ist. Also es geht nicht um Äpfel und Klamotten und Autos und Kugelschreiber, sondern das prüft alles hat einen ganz speziellen Auftrag an diesem Punkt. Die Thessalonicher hatten eine sehr junge Gemeinde, jetzt nicht jung im Sinn von alle Leute waren unter 30, sondern einfach davon, dass sie noch nicht lange etabliert war. Eine Gemeinde, die sich auf die Lehre von Paulus, das Evangelium von Jesus Christus, was er verkündigt hat, aufbaut, die vielleicht einzelne Teile des Alten Testamentes schon vorliegen hatten aus ihrer jüdischen Vergangenheit, aber eben keine vollständige Bibel. Erst recht kein Neues Testament. Die beiden Briefe, die Paulus schickt an die Thessalonicher, sie sind die ersten Briefe, die er geschrieben hat, also vor Römer, Korinther, Galater und so weiter. Da gab es also Teile des Neuen Testaments noch gar nicht, als er sich hier an die Thessalonicher wendet. Und wie oft in diesen jungen Gemeinden war das ja so, dass ständig da auch Bewegung war. Da kamen Leute aus irgendeinem anderen Ort, die gesagt haben, wir haben jetzt dieses und jenes erkannt. Und Paulus war bei uns und hat dieses und jenes gesagt, das müsst ihr aber auch machen. Und dann kommen immer wieder die Leute, die sagen, ja, Momentchen mal, wir sind aber doch jüdischer Vergangenheit. Wo bleibt denn die Speisegebote? Und warum seid ihr eigentlich nicht beschnitten? Und dann gibt es Leute, die auf einmal sagen, aber ich habe doch vom Herrn noch was Besonderes gesagt bekommen. Und das muss auch noch mit aufgenommen werden. Und das ist auch wichtig. Neue Lehren, neue Lehrmeinungen und all das wirft diese Gemeinde Stück für Stück durcheinander. In Thessalonich ist es ja unter anderem die Meinung gewesen, der jüngste Tag, also der letzte Tag, das göttliche Gericht ist schon angebrochen. Einige Leute haben verpasst, dass da welche auferstanden sind. Sie sind vergessen worden. Und das hat die Gemeinde völlig durcheinander gewürfelt. Wie kann denn das jetzt sein? Und das Ganze wird dadurch noch befeuert, dass Einzelne gesagt haben, wir haben von Paulus einen Brief bekommen, der hat uns das geschrieben. Und andere hatten eine göttliche Offenbarung dazu. Und Paulus schreibt deswegen in 2. Thessalonicher 2, Vers 2, lasst euch durch die Behauptung, der Tag des Herrn wäre schon da, nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken versetzen. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Geistesoffenbarung, eine angebliche Aussage oder einen Brief von uns beruft. Paulus sagt also, lasst euch nicht so schnell durcheinander wirken. Prophetische Rede war damals viel wichtiger noch, als es heute in unserer Zeit ist. Wir haben die ganze Bibel, wir haben Gottes Offenbarung, er spricht zu uns durch sein Wort und wir können anhand dessen immer wieder wissen, was für uns wichtig ist, was für uns dran ist. Aber damals war es anders. Eben, prophetische Rede wirbelt Menschen durcheinander. Und die Reaktion von manchen Gemeinden, wahrscheinlich auch hier in Thessalonich, war, wir unterdrücken das. Bei uns darf keiner mehr auftreten, der irgendwie noch der Meinung ist, er hat irgendeinen Eindruck, irgendein Bild, irgendein Wort von Gott bekommen. Also Schluss damit. Das gibt es bei uns nicht mehr, Feierabend. Und Paulus sagt aber, nein, das Wirken des Heiligen Geistes ist wichtig für die Gemeinde. Das Wirken des Heiligen Geistes ist wichtig. Durch den Geist soll ja Jesus noch mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. All das, was der Heilige Geist uns schenkt, all das, was er tut, sein ganzes Wirken ist eigentlich genau das, wie so ein Scheinwerfer auf Jesus hindeuten. Und wenn er einzelnen Menschen besondere Gaben gibt, dann sind die nicht dazu da, sich herauszustellen, sondern sie sind dazu da, dass auch dadurch Jesus mehr in den Mittelpunkt gerückt wird, dass die Gemeinde ermutigt und aufgebaut wird. Paulus sagt also, dämpft den Geist nicht, löscht nicht aus, was der Geist hat. Und dann kommt die Jahreslosung und leider fehlt in der Einheitsübersetzung das entscheidende Wort, was den Kontext erschließt, nämlich das Aber. Lasst prophetisches Reden zu, aber prüft alles. Prüft alles, was da wichtig ist. Die Prüfung bezieht sich also nicht auf alles im Sinne von alles, sondern ganz konkret prüft Lehrmeinungen, die in der Gemeinde aufstehen. Es geht darum, dass Christen mündig und fähig werden, zu prüfen, was sie hören. Zu prüfen, was da alles so gesagt wird. Nicht einfach alles an- und aufnehmen, erstmal prüfen. Und warum? Weil nicht alles, was wir hören, gut und hilfreich ist und nicht alles von Gott kommt. Und damit sind wir bei der zweiten Frage: Was ist denn eigentlich das Gute? In der Jahreslosung selbst ist ja nur von dem Guten die Rede, das Gute behaltet. Und wenn wir den Kontext anschauen, im Lied eben, haben wir das ja auch schon gehört, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das heißt, wo Gutes ist, gibt es auch das Böse. Und das finde ich spannend, dass hier nicht gut und schlecht gegeneinander oder als Gegensatzpaare dargestellt sind, sondern eben gut und böse. Das heißt, wenn Paulus auf verschiedene Lehren hier eingeht, gibt es auch bei Lehrmeinungen gute und böse Lehren. Aber die Frage ist ja, wenn es um Lehre geht, wenn es um Prophetie, um Rede von Gott geht, dann muss das doch eigentlich immer gut sein, oder? Was von Gott kommt, sollte doch gut sein. Ja, das sollte es. Eigentlich schon. Aber vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du dich lange Zeit in der Bibellese vielleicht mit einem Text beschäftigt hast. Und du liest diesen Text und du hast das Gefühl, während du diesen Text liest, der spricht jetzt genau in die aktuelle Situation. Das, was hier gesagt wird, was Paulus, was David, keine Ahnung, wer auch immer, wo du gerade liest, geschrieben hat, das ist wie, als wäre es für mich heute geschrieben. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, es ist nicht nur für mich geschrieben, es ist für die ganze Gemeinde wichtig. Das müssen wir alle wissen. Das ist der Vers, der uns Motivation und Richtung und so weiter gibt. Und ich bete darüber und dann habe ich das Gefühl, im Gebet bestätigt mir genau das Gott noch einmal. Und dann ist es gut, nach reiflicher Prüfung, nach reiflichem Überlegen, das auch mit anderen mal zu teilen in der Gemeinde. Jetzt vielleicht nicht gleich mit dem Megafon vorne zu stehen, aber zu sagen, hast du auch den Eindruck? Das ist so wichtig. Lass uns da mal drüber beten. Vielleicht im Hauskreis oder du kommst zur Gemeindeleitung und sagst, hier, ich habe diesen Eindruck, lass uns mal darüber nachdenken. Doch leider kann es auch ganz anders sein. Du sitzt da in deinem Zimmer und du denkst die ganze Zeit schon darüber nach. Also wenn ich über die Gemeinde nachdenke, da sehe ich eine echt große Baustelle. Und die sehe ich schon sehr lange. Das ist wirklich, das stört mich. Und ich habe den Wunsch, dass sich da was verändert. Und ich lese jetzt mal in der Bibel. Ach, das gibt's doch gar nicht. Gott sagt ja genau das Gleiche, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe. Also ich glaube es zumindest, dass er das sagt. Es scheint genau in die Situation zu passen. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Das muss jetzt passieren. Ich muss es jetzt sofort sagen. Und dann gehst du zu anderen Leuten und sagst, Gott hat mir gesagt, dass. Ja, wer will denn da jetzt noch was gegen sagen? Das ist doch mal eine steile These zum Einstieg. Aber hat Gott das wirklich gesagt? Hat Gott das gesagt oder ist es nur dein eigener Wille? Und ich glaube, hier an der Stelle merken wir, warum Prüfung so wichtig ist. Prüfung ist wichtig. Nicht damit niemand mehr was sagen darf. Nicht damit jetzt wir alle hier irgendwie wie unter der Zensur leben. Nicht damit nur bestimmte Meinungen zugelassen werden, aber einfach um zu wissen, wir alle brauchen Prüfung. Wir alle brauchen Prüfung, denn wir alle können irren. Und das betrifft jeden von uns. Und deswegen müssen wir prüfen. Und deswegen finde ich es gut, dass ihr eure Bibel mitbringt, wenn wir hier im Gottesdienst sind. Denn auch ich als euer Pastor kann irren. Theologen aller Art können irren. Ganz egal, ob es kleine Pastoren in Kröffelbach sind oder ob es große Pastoren in irgendeiner Uni sind, große Theologen, wenn wir durch die Kirchengeschichte hindurchgehen, die Leute, die die Kirche geprägt haben, sie haben viel Positives bewirkt, aber im Rückblick muss man sagen, auch sie haben sich an manchen Stellen getäuscht. Jeder Christ kann sich immer wieder irren. Denn wir alle sind Menschen und wir alle sind Menschen, die zuallererst auf ihr eigenes Ding schauen, auf ihr eigenes Thema, auf das, was für mich gerade wichtig und für mich gerade dran ist. Und mit dieser Brille lesen wir und hören wir und beten wir und tun alles und hören deswegen in diesem Bereich ganz genau das, was ich denke, was gerade dran ist. Einer meiner Dozenten sagte mal, er ist sich sicher, dass in seiner Predigt mindestens 20% Irrlehre sind. Er hat sie nur noch nicht gefunden. Keiner ist frei davon. Deshalb ist Prüfung so wichtig, damit wir das Gute erkennen können. Und das Gute ist, dass wir das Gute erkennen können. Wir haben im Vergleich zu den Thessalonichern den großen Vorteil, dass wir das Prüfkriterium, den Prüfbogen sozusagen schon an der Hand haben. Und das ist Gottes Wort. Gottes Wort ist unser Prüfbogen. Nun ist das in der Zeit der Kirchengeschichte auch schon einmal anders gesehen worden. Im Mittelalter war das ja so, dass gesagt wurde, Gottes Wort ist so schwer und das ist so schwer auszulegen und zu begreifen, das kann kein Mensch. Also schon mal gar kein normaler Mensch. Aber selbst die, die sich irgendwo mehr damit beschäftigen, seien es Priester oder Mönche, keine Chance. Das ist zu schwer. Es gibt nur einen einzigen auf dieser Welt, der Gottes Wort auslegen und verstehen kann. Und das ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, der Papst. Er ist der Einzige, der das scheinbar kann. Und dann tritt auf einmal ein kleiner Mönch auf und sagt, ich verstehe es, aber ganz anders. Ich habe in der Bibel nachgelesen, ich hatte das Glück, ich konnte Latein und ich konnte auch Griechisch und ich lese nach und sehe auf einmal, hier stimmt was nicht. Das, was die ganze Zeit in der Kirche verkündigt worden ist, das ist falsch. Da ist was überbewertet worden. Da ist eine total falsche Richtung gekommen. Und ich möchte, dass das jeder lesen kann. Und Martin Luther übersetzt die Bibel auf Deutsch und schaut dem Volk aufs Maul, damit jeder, wie er sagt, auch der einfachste Bauer, nachvollziehen kann, nachprüfen kann, was denn da eigentlich gelehrt wird, was da gesagt wird, dass man nicht von vorne von Kanzeln für dumm verkauft werden kann. Wir können mit der Bibel prüfen, was gesagt wird. Die Bibel ist unser Prüfmaßstab. Denn da sehe ich, was Gott von mir fordert, was für das Leben gedacht ist und was er sich für Leben gedacht hat. Und wenn er der ist, der sich Leben ausdenkt, der Leben gemacht hat, dann weiß er auch, was für das Leben gut ist. Er ist selbst der Gute. Von ihm kommt das Gute. Und er lässt sich erkennen in seinem Wort. Und wenn ich Meinungen höre, ganz egal, wo ich es höre, ob es im Gottesdienst ist, ob ich mir irgendeinen Podcast anhöre, Predigten, sonst wo, Vorträge, was auch immer, dann muss ich ehrlich mit Gottes Wort abgleichen und mir überlegen, ist das etwas, was wirklich in Gottes Wort so drinsteht? Oder geht es darüber hinaus? Zum Beispiel gibt es ja Kreise, da wird einem immer eingeredet, dass der Weg als Christ nur positiv ist. Wenn du wirklich glaubst, dann erlebst du nur Positives im Leben. Dann wirst du nicht krank, dann ist alles immer gut. Und wenn doch irgendwelche Probleme auftauchen, wenn doch Krankheiten in deinem Leben sind, dann muss das daran liegen, dass da noch irgendeine Sünde im Leben ist, die du noch nicht bereut hast, wo du noch nicht gegen gekämpft hast. Aber das ist falsch. Das steht so nicht in der Bibel. Das ist nicht das, was Gott lehrt. Ja, natürlich sagt die Bibel, dass alle Krankheiten und dass die Herausforderungen, die Schwierigkeiten im Leben letztendlich Folgen der Sünde sind. Aber nicht jede Krankheit ist spezifisch auf irgendeine Sünde zurückzuführen. Denken wir an den Blinden, den Jesus heilt und die Jünger fragen, wer ist denn schuld, dass er blind ist? Er selbst, seine Eltern, was auch immer. Und Jesus geht da gar nicht drauf ein, weil er sagt, nein, das ist ein Zustand, in dem er ist, aber er hat es nicht verbrochen. Und wir merken, wie solch eine Lehre eben nicht nur schlecht ist, sondern letztendlich böse ist, weil sie uns nämlich am Ende von Gott wegzieht. Wenn ich die ganze Zeit versuche, mich noch mehr anzustrengen und noch mehr zu tun und noch mehr zu machen, damit ich vielleicht nicht krank werde und dann aber trotzdem merke, es passiert dennoch denn auch Christen werden krank, dann stellt das ja die Frage, was ist denn eigentlich mit diesem Gott, der so gut sein soll? Warum passiert das denn noch? Der kann nicht so gut sein, wie es heißt. Der ist nicht zuverlässig. Das ist ein Tyrann. Und dann kehre ich mich von Gott ab. Und dann schadet das der Beziehung. Dann ist diese Lehre eben wirklich böse, weil sie mich von Gott wegdrängt. Und wenn ich aber in der Bibel lese, dann merke ich doch, dass die Bibel an keiner Stelle uns den geistlichen Ponyhof verheißt. Ganz im Gegenteil. Alle großen Figuren der Bibel oder auch die kleineren in der Bibel erleben sowohl gute Zeiten mit Gott, aber auch ganz viel Herausforderndes. Die erleben den Kampf gegen die Sünde, die erleben Krankheiten, die erleben Chaos in ihren Familien, die erleben Verfolgung, die erleben Tod. All das sind Realitäten. Und es ist gut, dass wir dieses externe Prüfungskriterium der Bibel haben. Denn gut ist nicht zwangsläufig das, was mir gefällt. Das wäre schön, wenn immer alles das, was ich gut finde, auch wirklich das Gute ist, was Gott von mir will. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz anders, dass etwas anderes für mich gut ist. Nicht das, was neu ist, ist automatisch gut. Aber genauso ist auch nicht das, was alt ist, was man schon immer so gemacht hat, zwangsläufig gut. Auch hier hilft uns die Prüfung, das Gute zu erkennen durch an die Bibel gebundene Prüfung. Und das geht am besten miteinander in der Gemeinde. Deswegen gibt ja Paulus auch diesen Rat an die ganze Gemeinde und nicht nur an Einzelne. Drei von euch kriegen jetzt so einen Wächterdienst, die müssen aufpassen. Nein, prüft miteinander. Ihr habt miteinander diese Aufgabe zu prüfen. Ringt miteinander darum. Prüft miteinander, was in der Gemeinde passiert. Und dann bleibt zum Schluss noch die Frage, wie behalten wir denn dann das Gute, wenn wir es gefunden haben? Ja klar, wir müssen es natürlich erstmal erkennen, dass wir wissen, was es überhaupt ist. Und dazu hilft, wie gesagt, Gottes Wort als Richtschnur, als Maßstab. Gottes Weg für das Leben ist das Gute, auch wenn es nicht immer einfach ist. Was er für uns will, ist für uns das Gute, auch wenn wir es nicht von vornherein vielleicht so begreifen oder gerne was anderes haben wollen. Und ich kann das für mich annehmen und sagen, ja, ich gehe mit dir diesen Weg und ich stelle mich darunter und ich lebe so mit dir. Aber wahrscheinlich kennt ihr genauso auch diese Momente, dass dieses Festhalten und dieses mit Jesus gehen ja auch immer umkämpft ist. Und immer wieder diese Momente kommen, wo ich doch sage, aber jetzt finde ich es nicht mehr gut, jetzt gehe ich doch wieder auf meinem eigenen Weg. Und es gibt so viele Meinungen und so viele Ansichten. Und was können wir uns alles anhören? Und was sagen diese und was sagen jene einflussreiche Leute oder vielleicht Leute, die auf einmal sagen, jetzt ist alles ganz neu, mich kannte noch keiner, aber ich habe jetzt die Wahrheit gefunden und so weiter. Und klar hat Neues auch immer einen Reiz, was doch keiner so gedacht hat. Endlich macht's mal jemand, probieren wir das doch vielleicht mal aus. Aber ist das dann das Gute? Wie gesagt, wir brauchen die Erkenntnis durch die Bibel. Und je mehr wir die Botschaft von Jesus, seine Reden zu uns kennen, das, was Gott uns sagt, umso leichter fällt es uns zu prüfen. Jesus selbst sagt ja mal, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Und wenn ich die Stimme kenne, heißt das, ich kenne sie wirklich gut. Ich finde das faszinierend und manche von euch wissen das ja schon, dass ich, wenn ich nicht gerade als Pastor unterwegs bin, in meiner Freizeit gerne das Sozialverhalten von Schafen studiere. Dass ich das spannend finde, an so einer Schafherde zu stehen. Da ist eine große Schafherde, sagen wir jetzt mal wegen mir, 60 Schafe und dazu noch eine ganze Menge kleiner Lämmer. Und die stehen auf einer großen Wiese total verteilt und es ist die ganze Zeit nur am Blöken. Und du hörst dann das hohe und das tiefe Blöken und zwischendurch so diese kleinen Lämmchen und dann merkst du auf einmal, da kommuniziert jemand miteinander. Da steht irgendwo am einen Ende das kleine Lamm und an der anderen Seite steht das Muttertier. Und die wissen, dass das zusammenpasst. Dass das ein und dasselbe Familienblöken ist. Und wir denken uns, ganz ehrlich, die blöken alle gleich. Wie können die denn das in dem ganzen Blökgewirr noch auseinanderhalten? Aber die kennen ihre Stimme. Die wissen, was ist die Stimme von dem Schaf, das Lamm weiß, was ist die Stimme von meiner Mutter, die mich versorgt, die auf mich auch aufpasst, die mich wieder zurückholt, und so weiter. Und je besser wir die Stimme von Jesus und seine guten Worten kennen, umso besser können wir prüfen, was das Gute ist. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und das klingt total anstrengend oder auch total langweilig, dass wir sagen, wir müssen das wiederholen. Und wir müssen es immer und immer und immer wieder tun. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten, dass die ganz zentralen Lehren wir uns immer wieder vor Augen führen müssen und immer wieder vielleicht was Neues entdecken oder vielleicht auch nur das Gleiche wieder hören. Aber dass wir es verinnerlichen und verinnerlichen und verinnerlichen. Und für diese Art des Erinnerns und des Behaltens gibt es ein Wort, das aus dem Griechischen abgeleitet ist, was hier auch das Behaltenwort ist. Und vielleicht habt ihr dieses Wort auch schon mal gehört. Katechismus. Wahrscheinlich mussten das manche früher im Konfirmandenunterricht noch gezielt auswendig lernen und sich damit auseinandersetzen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Katechismen in unseren Traditionen, aber so dieses Spiel von Frage und Antwort und darüber wichtige Lehren aufzunehmen. Zum Beispiel ganz prägnant Heidelberger Katechismus, Frage 1, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann wird erklärt, er hat mit seinem teuren Blut mich gereinigt, mich befreit. Und das ist mein Trost im Leben und im Sterben. Ich baue auf nichts anderes als das. Und so kann ich das lernen. Mir vorsagen und dann habe ich das drin. Und kann anhand von solchen Sachen überprüfen, immer wieder wiederholen. Und schon zu allen Zeiten haben sich Christen so ihres Glaubens vergewissert. Die Glaubensbekenntnisse, die wir haben, wir werden nachher auch das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, sind solche Erinnerungen, Vergewisserungen und gleichzeitig auch Pflöcke, die Leute eingeschlagen haben, um zu sagen, wenn ich mich darunter stellen kann, dann bin ich im Guten. Wenn ich außerhalb davon bin, dann habe ich das Gute verloren. Dann bin ich auf dem falschen Weg. Und so sind diese Glaubensbekenntnisse geschrieben worden. Kleiner Exkurs, wir feiern dieses Jahr einen großen Geburtstag. 1700 Jahre das Nizänische Glaubensbekenntnis. Das ist nicht ganz so bekannt, aber wer mal im Gesangbuch nachschaut oder so, da steht das meistens nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und das ist dieses Jahr 1700 Jahre alt. Geschrieben worden, weil es die Meinung in der Kirche gab, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Er ist ein Geschöpf. Und dann haben sich Kirchenväter zusammengesetzt und haben dieses Glaubensbekenntnis geschrieben, um zu betonen, warum es so wichtig ist, dass Jesus eben kein Geschöpf ist, sondern dass er Gottes Sohn ist. Weil wenn er Geschöpf wäre, wäre er aus der Schöpfung, die zu erlösen wäre, und die kann er nicht erlösen. Der Erlöser der Schöpfung muss von außerhalb kommen. Kurzer geschichtlicher Exkurs an der Stelle. Aber auch das wiederholen, immer wieder sagen, das Glaubensbekenntnis sprechen, nicht um es runterzurattern, sondern um zu sagen, das ist das, was ich glaube. Das ist das, woran ich mich festhalte. Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Und wir alle dürfen, können und sollen das miteinander tun. Erinnern, wiederholen und behalten. Und dann wieder von vorne anfangen. Erinnern, wiederholen und behalten. Wir sind dazu berufen und beauftragt und wir haben das Prüfkriterium dazu an der Hand, Gottes Wort. Die Jahreslosung gibt uns also einen wichtigen Tipp für das Leben als Christ. Es ist mehr als eine Anweisung und Kalenderspruch, der natürlich in vielen Punkten Gültigkeit hat. Das Prüfen von allem und das Gute behalten gilt für vieles. Aber was Paulus uns hiermit eigentlich sagen will, ist nicht, werdet immer deutscher, sondern schaut danach, was ist wirklich wahr, was ist wirklich die gute Lehre, was ist wirklich wichtig. Und wie könnt ihr euer Leben zu Gottes Ehre führen, was unser höchstes Ziel ist. Und gerade in der Zeit, wo das Meinungsspektrum so groß ist, wie es vielleicht selten mal gewesen ist, wo so viel in Frage gestellt wird, vielleicht manches auch zu Recht, ist es umso wichtiger, dass wir als Christen gut prüfen, Gottes Wort gut kennen und damit dann mutig ins Leben gehen, das Gute behalten und Gott noch mehr verherrlichen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, und wir sind dir dankbar dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du mit uns sprichst, dass wir nicht die ganze Zeit spekulieren müssen, was du von uns forderst und was du von uns willst, sondern dass du uns dein Wort gibst und dass wir ganz vieles klar erkennen können, wer du bist, was du von uns willst. Und dass auch an den Stellen, wo wir vielleicht unsicher sind oder wo wir dich nicht verstehen können, dass wir dein Wort wie eine Lampe nutzen können, die auch auf das Dunkle scheint und auch in das Dunkle hinein Licht bringt. Und selbst wenn es dann immer so bleibt, dass wir noch Zweifel haben, dass wir manches nicht verstehen, dann schenk uns trotzdem, dass wir an dir festhalten und dir vertrauen, dass wir bei dir das Gute finden, auch wenn es uns vielleicht nicht gut erscheint. Aber dass du der bist, der weiß, wie Leben gelebt wird. Dass du der bist, der weiß, wie wir zu Gottes Ehre leben. Schenk uns einen wachen Geist und immer wieder die klare Sicht, auch Dinge zu prüfen. Auch die Bereitschaft, vielleicht manches auch mal in Frage zu stellen, von dem wir immer gedacht haben, dass es so passt. Und wir jetzt auf einmal merken, es war gar nicht das Gute. Dass wir da mit wachem Verstand drangehen, uns im Gebet auf dich werfen und dir vertrauen, dass du uns da hilfst. Und dass es uns gelingt, unser Leben noch mehr so zu führen, dass es dich ehrt. Jeder einzelne von uns persönlich und vor allen Dingen wir auch als Gemeinde, dass wir deine Diener sind, die für dich leben. Amen.